Christus ist auferstanden.
Christus ist auferstanden.
Und das wird immer lauter. Noch einmal, Christus ist auferstanden. Okay, das lassen wir jetzt. Amen. Wir haben eine herrliche Begrüßung von Susanne gehört mit ermutigenden Worten, dass Christus auferstanden ist, dass es eine Gewissheit ist. Woher soll man das wissen? Woher soll man das wissen? Es gibt nichts Schwierigeres als das, wenn du als Prediger hier vorne stehst und über die Auferstehung predigen sollst und irgendwie Beweise anführen sollst, warum das so ist. Ich finde den Lesungstext, den wir gerade gehört haben, ob es ein Leben nach der Geburt gibt, ist eine schöne Analogie, ein schöner Vergleich. Das Kind kann sich noch so sehr anstrengen, im Bauch seinen Zwillingsschwester oder Zwillingsbruder zu erklären, dass da ein Leben nach der Geburt da ist. Beweisen muss es die Mutter selber, indem sie anfängt zu singen. Beweisen muss es die Mutter selber, indem sie anfängt zu streicheln und den Bauch zu bewegen. Ich werde mich gar nicht erst bemühen, mit meinen eigenen Worten euch irgendwie zu überzeugen. Denn ich bin genauso wie ihr ein kleines Baby im Mutterleibe. Woher können wir wissen, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Der Auferstandene selbst. Der Auferstandene selbst ist der Beweis. Er muss aus der Ewigkeit mit seiner Hand dich anrühren, dass du merkst, da ist mehr. Er lebt. In der letzten Woche haben wir in der Predigt gehört, wie Jesus im Markus-Evangelium, immer wenn er von seinem stellvertretenden Leiden am Kreuz für uns, wenn er davon spricht, dass er auch immer gleichzeitig von seiner Auferstehung spricht. Für Jesus gehört das Geschehen am Kreuz und das Geschehen im Grab, das leere Grab, gehören immer zusammen. Für Jesus gehören diese beiden Dinge zusammen und das Sterben für uns und das Auferstehen für uns ist beides zusammen, beide Ereignisse zusammen bilden das Evangelium, die gute Nachricht der Liebe Gottes für uns. Und wenn wir jetzt ganz genau hinhören, dann werden wir merken, dass die Auferstehung Jesu in unserem Leben keine Nebensache ist. Ich habe das Gefühl manchmal, dass die Auferstehung ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Wir reden sehr viel über das Kreuz, über das Leiden Jesu und das ist auch richtig und wichtig. Aber mit der Auferstehung Jesu Christi können viele nichts anfangen. Naja, das ist dann halt Ostern passiert, aber was hat das eigentlich mit mir zu tun? Aber wenn wir jetzt ganz genau hinhören in 1. Korinther 15, dann werden wir merken, dass die Auferstehung Jesu keine Nebensache für uns sein kann, sondern von zentraler Bedeutung für unser persönliches Glaubensleben ist, Tag für Tag. Ich möchte gemeinsam mit euch lesen 1. Korinther 15, 13 bis 20. Und zur Einbettung des Kontextes, ihr könnt euch die Gemeinde in Korinth etwa so vorstellen, wie diese zwei Zwillinge im Bauch, die darüber gestritten haben, wie ist das eigentlich mit der Auferstehung nach dem Tod? Gibt es eine Auferstehung? Werden wir wieder eines Tages aus den Gräbern aufstehen und in Herrlichkeit, so wie Jesus in neuen Körpern, in neuen Leibern vor Gott treten? Und da gab es eine große Diskussion. Ist das überhaupt real? Kann man das Menschen zumuten? Meine Lieben, das erste Jahrhundert ist von dem 21. Jahrhundert nicht weit entfernt. Die Leute waren früher nicht irgendwie einfach Deppen, die irgendwie einfach naiv waren und alles geglaubt haben, was du ihnen vorgelegt hast, sondern die haben auch gerungen und diskutiert und haben sich gefragt, ist das nicht irgendwie zu wunderbar, was die christliche Hoffnung hier uns zumutet? Und genauso stehen wir auch in dieser Spannung, in dieser Diskussion. Ihr lest ab Vers 13, ich lese nochmal Vers 12 mit. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt ist, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gäbe? Also die Diskussion ist heiß in Korinth im ersten Jahrhundert. Vers 13. Führt Paulus das jetzt aus, diesen Gedanken. Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist doch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos oder besser vergeblich. Vergeblich aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht erweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, also die verbunden im Glauben an Jesus gestorben sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Der Erstling der Entschlafenen, der Erstling der Verstorbenen. Amen. Welche Bedeutung hat die Auferstehung für uns? Das ist eine sehr, sehr negative Liste, die wir eben gerade gelesen haben. Wenn das nicht passiert ist, dann gilt das nicht, dann gilt das nicht, dann gilt das nicht. Und ihr merkt, die ganze christliche Hoffnung, die wir haben, ist in diesen Versen so dicht zusammengepresst, dass wenn die Auferstehung nicht passiert ist, wenn Gott nicht Tote auferwecken kann und Christus nicht auferweckt worden ist, nicht also im Grab geblieben ist und Verwesung gesehen hat, dann fällt alles auseinander. Und in Vers 20 ganz zum Schluss passiert etwas Interessantes. Paulus sagt, nun aber ist es so, dass Christus auferstanden ist. Was bedeutet das für die vorherigen Verse? Dass er im Prinzip alles, was er vorher verneint hat, jetzt durch Vers 20 ganz zum Schluss bejaht und bekräftigt wird. Das heißt, das, was wir vorher verneint haben, steht jetzt umso fester, weil, und das ist seine Überzeugung, Christus auferstanden ist. Und das bedeutet, weil Jesus aus den Toten auferweckt worden ist, wenn wir das durchgehen, bedeutet das für uns, ist unser Glaube nicht vergeblich, ist unser Predigen nicht vergeblich, sind die Apostel keine falschen Zeugen, sondern sprechen Wahrheit. Wenn Christus auferweckt worden ist, sind wir nicht länger in unseren Sünden. Und sind die verstorbenen Gläubigen nicht verloren gegangen und darum sind wir auch nicht bedauernswert. Und wir werden uns jetzt einige dieser Punkte anschauen und merken und hoffentlich merken, dass der Auferstandene aus der Ewigkeit schon in unser Hier und Jetzt eingreift, wo wir merken können, Jesus ist nicht tot, Jesus ist lebendig. Ich möchte beginnen mit der Aussage, dass unser Glaube nicht vergeblich ist. Wenn Christus nicht auferweckt worden ist, ist unser Glaube vergeblich. Dann ist er nichtig. Aber wenn Christus auferweckt worden ist, dann ist er nicht vergeblich. Wie war es zu Beginn? Gott spazierte schon mit den ersten Menschen im Garten Eden und zeigt uns damit, dass wir als seine Geschöpfe, als Beziehungswesen geschaffen sind. Und er zeigt damit, indem er mit den Menschen, mit den ersten Menschen spazieren gegangen ist, dass wir angewiesen sind auf Gott. Wir brauchen Gott als Gegenüber. Er hat uns Menschen, er hat ja nicht nur einen Menschen geschaffen, sondern mehrere, damit sie sich haben. Das zeigt schon, dass wir ein Gegenüber brauchen. Aber wenn du die ersten Seiten der Bibel liest, wirst du merken, diese Menschen brauchten das absolute Gegenüber. Sie brauchten Gott als Gegenüber. Und Gott hat uns vorrangig dazu erschaffen, dass wir ihn erkennen und mit ihm in einer absolut vertraulichen und zuverlässigen Beziehung stehen. Vertrauliche Beziehung, zuverlässige Beziehung. Egal, ob du jung oder alt bist, ob du ein Kind bist oder schon ein Greis. Jeder weiß von uns in diesem Raum, dass vorbehaltloser Glaube oder absolutes Vertrauen, Glaube ist nicht Vermutung, sondern Glaube bedeutet, dass ich mich jemandem anvertraue. Wenn ich sage, ich glaube an Jesus, sage ich nicht, ich habe eine Vermutung, dass da jemand existiert. Wenn ich sage, ich glaube an Jesus, heißt es, ich vertraue mich in meiner ganzen Person, vertraue ich mich Jesus diesem gegenüber an. Aber so ein absolutes Vertrauen, jemanden entgegenzubringen, jemanden zu schenken, ist eine sehr sensible Sache. Denn jeder von uns in diesem Raum, der schon mal einem anderen Menschen vertraut hat, weiß, was ich meine. Jeder in diesem Raum hat erlebt, dass Vertrauen missbraucht werden kann. Dass wir enttäuscht werden von unserem Gegenüber. Und meine Lieben, wir haben ein großes Bedürfnis als Menschheit, dass wir ein Gegenüber haben, wo wir wissen können, wenn ich hier auf diese Person mein Vertrauen setze, dann werde ich nicht enttäuscht. Oft suchen wir das in unseren Ehepartnern, dass wir sagen, das ist sozusagen, das ist das Gegenstück, das ist meine pure Ergänzung und ich habe die Hoffnung und diesen Wunsch, dass er mich komplett macht und dass, wenn ich ihm vertraue oder ihr vertraue, dass dieses Vertrauen unzerbrüchlich ist. Aber egal, welche Musterehe wir jetzt in diesem Raum rauspicken werden und hier vorne präsentieren werden, ein Interview mit mir in 5 Minuten wird zeigen, dass dieses Vertrauen irgendwann mal zerbrochen wurde. Das absolutes Vertrauen im menschlichen Gegenüber nicht möglich ist. Und wenn wir uns darauf einlassen, werden wir merken, wir werden enttäuscht. Und da ist eine tiefe Sehnsucht in uns. In jedem von uns. Dass man jemanden vertrauen kann, der wirklich vertrauenswürdig ist. Und die Bibel thematisiert dieses Thema Glauben, Vertrauen ziemlich oft und warnt uns davor, hab Acht, wem du dein Vertrauen schenkst, wem du absolut, abgrundtief vertraust, wo du deine ganze Hoffnung hinein investierst. Denn wenn du es an die falsche Stelle investierst, wirst du enttäuscht werden. Lasst uns in Jeremia 17 die Verse 5 bis 8 miteinander lesen. Im Alten Testament heißt es, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut. Wach auf, hör zu, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut. Lass das mal sacken. So oft setzen wir unser Vertrauen auf andere Menschen, aber Gott sagt ganz klar, dass wir es auch hören, dass wir es wissen. Und Gott nimmt kein Blatt vor den Mund. Gott ist nicht eine kleine Welpe, die irgendwie süß ist und irgendwie uns heititei, sondern er sagt klipp und klar, hey, dein Vertrauen ist ein kostbares Gut. Ich habe dich so gemacht, dass du dein Vertrauen auf etwas setzt. Aber höre mich, verflucht ist der Mann, der sein Vertrauen, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Einsamkeit, Dürre, kein Leben, keine Freude, keine Perspektive, keine Schönheit. Aber gesegnet, und das sollen wir genauso hören, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Psalm 1 klingt hier an. Und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Dieser Baum wird auch Zeiten der Dürre erleben, aber er ist unbekümmert, denn sein Vertrauen ist Gott der Herr. Er ist so umschlungen mit Gott, er lässt sich voll auf ihn ein und erwartet nichts von anderen Menschen. Setzt nicht sein Vertrauen. Und noch einmal, es ist ein kostbares Gut, jemanden zu vertrauen. Aber Menschen Hilfe ist ein Nichts, sagen die Psalmen. Jeder von uns wünscht sich einen Weggefährten, dem man vertrauen kann, ohne enttäuscht zu werden. Und unser Text in 1. Korinther 15 sagt, dass jeder, der Jesus Vertrauen schenkt, nicht vergeblich vertraut. Die Auferstehung Jesu ist es, die beweist, dass Jesus zuverlässig ist, dass er treu ist und dass er vertrauenswürdig ist. Er ist der gute Hirte, der die Todesschatten nicht durchschreitet und in den Todesschatten vergeht und uns alleine lässt, sondern er ist derjenige, der den Tod besiegt hat, der die Todesschatten durchschritten ist und der in der Lage ist, uns auch da durchzuführen. Aber das wirst du nur erleben, wenn du anfängst, dein Vertrauen auf ihn auch zu setzen. Wenn du merkst, da kommt die Hitze, da kommt die Dürre, da kommen die Todesschatten. Wem schenke ich mein Vertrauen? Und für diejenigen, die sagen, alles klar, ich habe damit gar kein Problem, denn ich vertraue mir selbst. Wenn du deine Bibel aufgeschlagen hättest, dann würdest du ein Vers weiter in Jeremia 17, Vers 9 lesen. Trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Du hast keine Chance, wenn du selbst dir allein vertraust. Ganz ehrlich, wohin hat dich das gebracht? Wohin hat dich das geführt? Wer ist in der Lage, in der tiefsten Not, wirklich in der tiefsten Not, sich selber zu trösten? Ja, ich kenne gewisse Praktiken der Autosuggestion. Einige kennen diesen Begriff, dass du dir einfach selber wie ein Mantra Dinge einfach vorsagst und dich sozusagen da in einer Art gedankliche Trance hineinbewegst. Ja, das ist so. Waldemar, es ist alles gut. Du siehst gut aus, du hast Kraft, du bist reich und es gibt keine Hitze. Es gibt keine Dürre, du bist stark und du wirst es schaffen. Nein, es ist nichts gut. Wenn ich in der Dürre bin, dann bin ich in der Dürre. Und wisst ihr, was ich das Spannende an Jeremia 17 finde? Dieser Baum, der auf Gott vertraut, der blendet die Realität nicht aus. Der sagt nicht, nein, da ist keine Dürre. Es ist Sonnenschein und es ist alles toll. Nein, da ist Hitze. Aber diese Hitze wird mich nicht übermannen und nicht, weil ich mir einfach sage, es ist alles gut, sondern weil der Herr, der Auferstandene, bei mir ist, weil er lebendig ist und weil er in der Lage ist, wenn ich in der tiefsten Not bin, im tiefsten Kummer, wo Autosuggestion nicht mehr reicht, dass er von außen in mein Herz hineinkommt und mich von hier verändert. Leute, das haben wir mega nötig. Du wirst deine Hilfe nicht bei Menschen finden. Darum sagt mein lieber Freund Charles Spurgeon, ich möchte euch dringlich bitten, schaut nur auf Christus. Erwartet Befreiung und Hilfen niemals von euch selbst, von Pastoren oder von irgendwelchen Mitteln irgendwelcher Art getrennt von Christus. Haltet eure Augen einfältig auf ihn gerichtet. Lasst eurem Bewusstsein seinen Tod, seine Kämpfe, seine Seufzer, seine Leiden, seine Verdienste, seine Herrlichkeit und seine Fürbitte immer neu und frisch gegenwärtig sein. Wenn ihr am Morgen erwacht, haltet nach ihm Ausschau. Wenn ihr euch des Abends niederlegt, dann schaut auf ihn. Jesus Christus ist vertrauenswürdig, denn Jesus Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Lasst uns zum nächsten Punkt gehen. In Vers 17 heißt es, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glauben nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Aber wir haben in Vers 20 gelernt, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Das bedeutet im Umkehrschluss, unsere Sünden sind vergeben. In der Auferstehung Jesu bestätigt der Vater im Himmel, dass Jesu stellvertretendes Opfer ein vollständiges Opfer für unsere Sünden war, sodass durch Jesu Tod am Kreuz keine Strafe und kein Zorn mehr für unsere Sünde übrig ist. Deswegen konnte Gott ihn auch aus den Toten auferwecken. Du brauchst nicht mehr länger im Grab liegen. Es ist vollbracht. Das Werk ist zu Ende. Es gibt nichts mehr zu sühnen. Es gibt nichts mehr zu bezahlen. Der Preis ist vollkommen entrichtet. Da ist kein Zorn mehr in mir über die Sünde. Die ist bezahlt. Es ist fertig. Es gibt keine Strafe mehr. Es ist nichts mehr übrig. Und was bedeutet das, meine Lieben, konkret für uns? Jesu Auferstehung lässt uns in Gottes Gegenwart wirklich aufatmen. Wir brauchen uns nicht mehr von unserer Sünde bestimmen lassen, denn Gott legt uns nicht mehr darauf fest. Erkennst du das, der du an Christus glaubst? Dass Gott dich nicht mehr auf deine Sünde festnagelt. Denn er hat jemanden wegen unserer Sünde festgenagelt. Das müssen wir hören, dass wir, weil Christus auferstanden ist, nicht mehr in unseren Sünden leben, nicht mehr in unseren Sünden feststecken. Das heißt nicht, dass Sünde nicht mehr präsent ist in unserem Leben. Aber wir brauchen uns nicht mehr definieren von unserer Sünde her. Meine Lieben, wie oft vergessen wir das? Wie oft vergessen wir das, wenn wir sündigen? Dass wir denken, oh Mann, ich kann vor Gott gar nicht treten, kann ich überhaupt so in den Gottesdienst gehen, wenn die das alle wissen würden? Wisst ihr, was die Ursache ist für solche absolut unbiblischen, verkehrten Gedanken? Weil wir eine sehr, sehr geringe Sicht von der Auferstehung Jesu haben. Das Grab ist leer. Da ist keine Strafe und kein Zorn mehr übrig. Wenn du mit Treue und Buße zu Gott kommst, da ist keine Strafe und kein Zorn mehr übrig für dich. Was soll Gott denn machen? Was soll Gott denn machen? Er hat sich das Lamm ausersehen. Und er hat es geschlachtet für dich. Christus wurde geschlachtet für dich. Weil uns vergeben ist, dürfen wir neu beginnen. Du darfst neu beginnen, weil dir vergeben ist. Nicht, weil das, was du tust, deine Rebellion gegen Gott, dein Sündigen gegen deinen Nächsten, weil das halb so wild wäre, halb so schlimm. Das ist nicht der Punkt. Unsere Sünde ist viel schlimmer, als wir es zugeben wollen. Unsere Rebellion und Ablehnung gegen Gott ist viel derber, als wir das oft wahrhaben wollen. Unser abfälliges Schauen auf unseren Nächsten, auf unsere Mitmenschen ist viel, viel krasser, als wir es zugeben mögen. Nicht, weil die Sünde so harmlos ist, können wir neu anfangen, sondern weil Christus auferstanden ist, dürfen wir neu anfangen. Darf ich mal fragen, wer hat in diesem Raum erlebt, wirklich eine tiefgreifende Befreiung von seiner Vergangenheit und von seiner Schuld, dass er wirklich in sein Herz diese Kraft Gottes hineingepumpt bekommen hat, ich darf neu beginnen, weil Jesus für mich gestorben und auferstanden ist. Das ist etwas, was wir uns nicht einreden können. Unser Gewissen hat eine Dynamik. Unser schlechtes Gewissen hat eine Dynamik, vor der der stärkste Mann nicht standhalten kann. Wenn das schlechte Gewissen kommt, dann muss jeder auf die Knie gehen. Ob wir das vor anderen bekennen oder nicht, spielt keine Rolle. Aber wenn wir alleine sind, dann zerbricht es uns, dann zerbricht es unser Herz. Wie kann man von seinem schlechten Gewissen befreit werden? Nicht, indem wir uns einfach einreden, alles halb so schlimm. Das schlechte Gewissen wird wiederkommen. Das ist ganz böses Unkraut. Ganz böse. Wir brauchen ein Eingreifen Gottes, dass wir erkennen, ich brauche nicht mehr daran festhalten. Ohne die Auferstehung würden wir immer noch unter der Macht der Sünde leben. Aber die Kraft der Auferstehung lässt uns heute Sünde überwinden. Ohne Jesu Auferstehung hätten wir keine Möglichkeit. Aber Jesus hat gezeigt, dass er die Sünde überwindet, dass er der Sünde die Macht nimmt und wir in der Lage sind, wirklich neue Wege zu gehen. Außerdem beweist die Auferstehung Jesu, dass Jesus mehr als genug vollbracht hat, um uns mit Gott zu versöhnen. Wir sind, und das müssen einige unter uns hören, wir sind damit befreit von jeglicher Wiedergutmachung durch eigene Leistung. Wenn Christus auferstanden ist, sind wir nicht länger in unseren Sünden. Die Sünden sind uns vergeben. Das bedeutet, was Jesus getan hat, ist komplett. Es ist genug. Und das lehrt uns die Auferstehung. Es ist genug. Leute, es ist mehr als genug. Du kannst nicht eine Fingerspitze dem hinzufügen, was Jesus für dich gemacht hat. Wenn du eines Tages vor Gott stehen wirst, frage dich, wie wirst du Gott überzeugen, dass er dich in sein Reich aufnehmen soll? Ich habe mit einem Christen vor wenigen Tagen Karfreitag gesprochen in Norddeutschland über genau diese Frage. Und er hat die Realität des Todes und der Auferstehung Jesu vergessen. Er hat gesagt, ja, Jesus ist ja für meine Sünden gestorben und ich bemühe mich, die Gebote zu halten. Ich lüge nicht und ich versuche das nicht zu machen und das nicht zu machen. Und irgendwie, aber eigentlich reicht es nicht irgendwie. Ja, richtig, es reicht nicht, was du tust. Du kannst dir nur dann sicher sein, dass Gott dich aufnimmt in sein Himmelreich, wenn du glaubst, dass Jesus genug getan hat. Eine Wiedergutmachung von dir erwartet Gott nicht. Wisst ihr, was das für eine Befreiung ist? Das ist so eine gute Nachricht. Wir haben keinen Gott wie die Muslime, die nie wissen, was mit ihnen geschehen wird, die immer Rätsel raten müssen. Unser Gott ist nicht so. Der Gott der Bibel ist nicht so. Christus wurde auferweckt und wir sind nicht mehr in unseren Sünden. Uns wurde vergeben und Jesus Christus kann vergeben. Wir brauchen nichts wieder gut machen, denn Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Lass uns weitergehen. In Vers 14 heißt es: Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt vergeblich oder inhaltslos. Aber weil Christus auferstanden ist, ist unsere Predigt von Wert. Niemand von uns in diesem Raum möchte bedeutungslos sein, unwichtig, irrelevant, egal. Möchte niemand sein. Jeder von uns möchte zu einem gewissen Grad einen Unterschied machen. Ich sage das öfter, dass es fast nichts Schlimmeres gibt, als wenn du in einen Raum reinkommst und deine Präsenz verändert wirklich gar nichts. Gar nichts. Ob du da bist oder nicht, spielt keine Rolle. Es ist in uns angelegt, dass das, was wir sind und was wir haben, dass wir das einbringen können, dass es Wert hat, dass unser Leben einen Sinn hat, dass das, was wir tun, irgendwie eine bleibende Bedeutung hat. Und niemand von uns möchte irgendwann begraben werden und zu seinem Begräbnis dann eine Ansprache hören, wo vielleicht noch niemand da ist, ja, vielleicht nur der Pastor und sagt, dieses Leben war egal. Das wäre Katastrophe, oder nicht? Ja, selbstverständlich muss das Gott entscheiden. Aber in uns ist das Verlangen, dass das, was wir haben und was wir können, es muss doch einen Unterschied geben, ob ich lebe oder nicht. Ob ich atme oder nicht, das muss doch irgendwie einen Wert haben. Wir brauchen einen Sinn, ganz genau. Und dieser Gedanke ist auch nicht verwerflich. So hat Gott uns gemacht. So hat Gott uns gemacht, dass wir einen Wert haben, dass wir einen Unterschied machen, dass das, was wir tun, nicht bedeutungslos ist. Und meine Lieben, das erkennt ihr vielleicht nicht sofort, aber die Auferstehung Jesu ermutigt uns, indem sie sicherstellt, dass unser Predigen, also alles, was wir im Namen Jesu tun, alles, was wir für Gott tun, einen bleibenden und ewigen Wert hat. Denn Christus ist auferstanden und unsere Predigt und alles, was wir für Gott tun, ist eben nicht vergeblich. Es hat einen bleibenden Wert. Unser Einsatz für Gott ist nicht vergeblich. Und das wird in der Auferstehung sichergestellt, dass dieses Bedürfnis in uns wirklich einen Effekt zu haben in diesem Leben und darüber hinaus, dass es eben nicht einfach vergeblich ist und es ist egal, was du tust und was du machst. Und da geht es jetzt nicht darum, ob du hier stehst und du vor vielen Leuten sprichst oder vor großen Versammlungen, dass alle das sehen. Das ist nicht der Punkt. Aber beachte, keine andere Gruppe hat die Menschheitsgeschichte so geprägt wie wir Christen. Es gibt keine andere Bewegung wie uns Christen, die so die Kulturen und die Geschichte geprägt hat wie wir. Woran liegt das? Der Auferstandene gibt uns Bedeutung und gibt uns Wert und lässt unser Bemühen und unseren Einsatz nicht vergeblich sein. Das ist das, was wir in 1. Korinther 15, 58, ganz zum Schluss des Kapitels, mit den gleichen Worten hören. Da sagt er zu den Korinthern: Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn. Da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn, also euer Einsatz für Gott, nicht vergeblich, das gleiche Wort, das ist eine Verbindung, dass es nicht vergeblich ist. Wer sich mit ganzer Kraft für Jesus einsetzt, darf wissen, dass sein Bemühen nicht umsonst ist. Und das ist ein tiefes Bedürfnis, was wir haben. Meine Lieben, die Auferstehung macht uns Hoffnung. Jesus Christus kann ewigen Wert verleihen, denn Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wir kommen zum letzten Punkt. Ist schon ein Luxus heute, ne? Wir kommen jetzt schon zum letzten Punkt. Ist auch Feiertag. Vers 17 bis 19 lese ich. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus, verbunden in Christus, entschlafen, verstorben sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Durch Jesu Auferstehung werden wir haben es eben gerade gehört, schon für das jetzige Leben beschenkt, aber nicht nur für das jetzige, auch für das ewige Leben. Immer wieder werden Christen in der Bibel dazu aufgerufen, dass sie die Segnungen Gottes für heute in Anspruch nehmen sollen. Wir haben es eben gerade gehört, dass man Gott vertrauen kann, dass unser Vertrauen begründet ist, dass wir Vergebung unserer Schuld empfangen, dass wir Bedeutung haben, ewigen Wert, das, was wir tun. Aber meine Lieben, diese Segnungen, die wir eben gerade durchgearbeitet haben, sind bloß ein Vorgeschmack auf das, was nach unserem Leben kommt. Was Gott in der Vorratskammer seiner Ewigkeit bereithält, übersteigt jegliche Freundlichkeit, die wir hier und heute erleben können. Was Gott für uns bereithält, ist so unfassbar groß. Darum sagt auch Paulus zwei Kapitel vorher in diesem Buch, dass wir jetzt Bruchstücke empfangen, stückweise. Aber eines Tages werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Nichts mehr mit Bruchstücken. Und diese Bruchstücke sind schon so enorm. Wer sie im Glauben annimmt, erlebt massiven Segen Gottes. Aber das sind nur Bruchstücke, ein Vorgeschmack, ein Probierhappen für das, was da noch kommen wird. Und das ist eine Ermutigung für uns und auch für diejenigen unter uns, die liebe Geschwister verloren haben, in diesem Leben verloren haben. Am vergangenen Mittwoch waren meine Familie und ich in Norddeutschland. Einige haben es mitbekommen. Und meine Familie ist auch noch im Norden geblieben für eine Woche. Bin alleine runtergekommen wieder. Vergangenen Mittwoch hat unsere Familie meine Tante Anfang 40 zu Grabe getragen. Und es war eine sehr, sehr böse Leidensgeschichte, die diese Frau hinter sich hatte. Aber gerade im letzten Jahr hat der Auferstandene sie so sehr gesegnet und beschenkt mit Glaube, mit Vergebung und mit Bedeutung, dass sie so zuversichtlich gelaufen ist, das kann ich euch gar nicht in Worte beschreiben. Im Angesicht des Todes war sie diejenige, die am allerfröhlichsten in Jesus war, in ihrer Gemeinde, wo alle gelitten haben, war sie zuversichtlich. War sie zuversichtlich, weil der Auferstandene bei ihr ist und auch bleibt. Nach der Beerdigung, die sehr emotional war, haben wir uns als Familie getroffen. Wir haben uns in der Gemeinde versammelt und wir haben noch viel miteinander gesprochen. Wir haben miteinander gegessen, so wie es sich für ordentliche Russlanddeutsche gehört. Und wir haben miteinander gesungen. Wir haben viel miteinander gesungen. Und ihr ältester Sohn, ich glaube, er ist 21, mein Cousin, hat diese Zeit mit der Gitarre angeleitet. Und er hat gesungen: Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Dir gehört mein Lob. Und dann sang er ein anderes Lied. Alles, was ich habe, kommt allein von dir. Und das, was ich habe, gebe ich jetzt dir. Du bist für mich alles, was ich habe. Alles, was ich will, bist nur du allein. Gott, du bist mir genug. Du bist mir genug. Alles, was ich habe, kommt allein von dir. Und das, was ich habe, gebe ich jetzt dir. Wie, um Himmels Willen, ist ein junger Mann in der Lage, im Angesicht des Todes seiner jungen Mutter, solche Sätze mit Glauben zu singen? Ich war nicht in der Lage zu singen, weil ich heulen musste. Aber dieser junge Mann hat seine Gitarre genommen und hat vor der ganzen Familie diesen Song geschmettert, voller Bewusstsein, was er da gerade singt. Auch wenn die Präsenz des Todes noch da ist, wir waren Zeugen dessen, dass die Macht des Todes genommen ist, ein für alle Mal. Deswegen sagt Paulus: Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Tod hat für uns, die den Auferstandenen kennen, keinerlei Kraft mehr, keinerlei Macht mehr. Sie ist genommen. Deswegen war dieser junge Mann in der Lage, kurze Zeit nachdem er seine liebe Mutter in die Erde gelegt hat, zu singen: Alles, was ich habe, alles, was du mir in mein Leben gegeben hast, auch meine Eltern, gebe ich dir zurück. Denn du bist für mich alles, was ich brauche. Du bist allein das, was ich nötig habe. Du gibst mir mehr als genug. Und ihr Jüngster, ich glaube, er ist 19, lässt sich heute taufen. Ihr müsst euch das mal überlegen. Jetzt gerade steht er wahrscheinlich im Wasser und lässt sich taufen. Wenige Tage nach der Beerdigung seiner Mutter sagt er: Nein, Christus ist mein Leben. Christus ist mein Leben. Meine Lieben, 1. Korinther 15 zeigt uns, unser Sterben, wenn wir an Jesus glauben, ist unser Sterben nicht bedauernswert. Unser Sterben ist beneidenswert. Unser Sterben ist beneidenswert. Denn wir gehen nicht ohne Hoffnung in den Tod. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir haben einen lebendigen Glauben. Der Tod ist für denjenigen, der Jesu Auferstehung leugnet, das absolute Ende. Ja, ein toter Jesus kann auch nicht helfen. Aber wir können mit Paulus sprechen, dass wir Lust haben, aus diesem Leben zu scheiden. Denn, jetzt seid ihr wieder gefragt, Christus ist auferstanden. Amen.